Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Maria Rahel Cano und der Camilote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fehr. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafehr.ch.
Was für ein Wochenende liegt hinter uns? Über Polarlichter, die man gesehen hat, Geld, das vom Himmel geregnet hat und die Schweiz, die der ESC hat gewonnen. Aber als wäre das noch nicht genug, komme ich am Sonntagabend heim und was sehe ich? Die Uni Dobler ist besetzt von Pro-Palästina-Demonstranten. Und um genau das geht es heute in dieser Folge. Über das wollen wir reden. Am Mikrofon ist Maria Rachel Cano und wie immer vis-à-vis von mir zwischen ganz viel Kabu und Konstellationen hier im Medienzentrum die Camilote.
Und noch zwischen Weisswein.
Oh ja.
Wenigstens noch das.
Nicht so gut.
Zwischen Büromöbel und Weisswein.
Und billigem Weisswein.
Gott, das klingt jetzt wieder so. Aber wir wollen über die Proteste reden. Und zwar, ja, was ist passiert? Seit dem Sonntagabend besetzen Demonstranten das Gebäude der Uni Bern und die Demonstranten haben mitgeteilt, die Besetzung das sei eine Reaktion auf die Komplizenschaft der Universität Bern mit dem anhaltenden Genozid in Gaza und der Kolonialisierung von Palästina. Und was machen sie jetzt? Sie rufen zum akademischen Boykott auf, also jegliche Verbindung zu israelischen Institutionen, die soll gehabt werden. Und Maria und ich haben gesagt, wir wollen dort sein, wir wollen uns das anschauen und wir wollen mit den Leuten reden, die dort protestieren. Und ja, Maria, wie war es?
Also ich bin extra früh aufgestanden, um den Boykott anzuschauen und mit den Leuten zu reden und so ein bisschen ein Bild zu zeichnen. Man hat verschiedene Banner mal aus erst gesehen, ist das erste, was so ins Auge springt. Nachher viel so Palästina-Flaggen. Und der Davis hat so Girlanden gehabt, wo man ich mehr so von Geburifestli kennt. Die Leute sind dort gehockt, haben ein bisschen Kaffee getrunken. Es war noch sehr ruhig gewesen, und morgen, der Unibetrieb hat noch gar nicht angefangen gehabt. Ja, und man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, wieso nicht? Klassenfahrt, so die Stimmung.
Ja, also was wir abgemacht haben, wir nehmen den Podcast in Bern auf und wir gehen zuerst den Protest anschauen. Zuerst mal, mein erstes Mal an der Uni Bern. Und ich habe nicht gewusst, auf was ich mich so ein bisschen muss einstellen muss. Und wie du sagst, wir sind dort angekommen. Ein bisschen Ferienstimmung oder Klassenlager, Projektwochenstimmung in dem Ganzen. Es hat Kaffee gegeben, es hat zum Morgen gegeben, man hat Essen parat gestellt.
Gut, also
Essen angeschmissen.
Es war mehr so ein Chaos gewesen. Überall ist schon Zeug rumgelegen und Rucksäcke rumgelegen. Aber ich muss wirklich sagen, wie man sich einen Protest in Bern vorstellt. Also so ein Protest, den du auf Wish bestellt hast.
Das war heute Morgen.
Genau.
Das habe ich auch. Ganz ehrlich, so ich hatte zuerst auch den Eindruck. So
es war ein bisschen langweilig.
Ja, es war ein bisschen langweilig. Ich habe schon gedacht, was machen wir heute für eine Podcast-Folge? Die liefern ja gar nichts, oder? Da können wir über gar nichts reden. Doch, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man genauer anschaut, ist es eben doch nicht so gewesen. Und zwar das, was mir aufgefallen ist, eben die Ferienstimmung. Du hast ganz viele Studenten gehabt, habe ich das Gefühl gehabt, so ein bisschen, wo ich so eingeschätzt habe, die dort sind, in der Sonne hocken, miteinander diskutieren. Nicht so der Protest-Vibe. Und dann habe ich doch das Gefühl gehabt, es hat auch Leute darunter, die ich jetzt eher im extremistischen Spektrum zuordnen würde.
Also im linksextremistischen
Spektrum würde zuordnen. Ja, wieso? Man muss wirklich ein bisschen genauer anschauen. Es hat Antifa-Pins gegeben, das Anarchisten-A war auf T-Shirts, auf Jacken gewesen. Und vor allem für mich der erste schockierende Moment an diesem Tag, ganz viele Leute waren vermummt gewesen. Sonnenbrille, Käppli und dann aber nicht wie der schwarze Block, sondern Corona-Masken, die sie angehaben.
Genau, sehr viele Leute waren vermummt gewesen, oder auch zumindest haben sich nicht erkennbar machen. Und ich habe zuerst gemeint, die Pandemie sei nochmal ausgebrochen, bin nicht rausgekommen. Und Was ich aber auch überproportional viel gesehen habe, sind Frauen mit Kopftuch. Mhm. Und es gibt ein Tuch und es heisst Kufia. Also man nennt so Palästinensertuch. Und es ist echt ein Tuch, das man auch anhat, wenn man, weißt, zum Beispiel in der Sahara ist. Gegen Sonne und Wind geschützt.
Das haben wir viel gesehen, ganz viele Leute, die das hatten.
Und das hat natürlich schon einen anderen. Also wenn wir jetzt vorher von dieser Ferienstimmung, so ein bisschen chillig, man ist einfach ein bisschen im Sein miteinander, das hat dem Ganzen schon einen anderen Touch gegeben, kann ich sagen. Und wenn man vor allem Banner genau angeschaut hat und gelesen hat, was dort drauf steht, dann hat es noch einen ganz anderen Twist bekommen.
Es hat wirklich einen ganz anderen Twist bekommen. Im Fall angefangen hat es für mich, wo ich meine, wir sind ein bisschen unter die Leute gemischt, oder? Und dann sehe ich einen älteren Herr mit Bart und
ganz viele Pins an seiner Jeansjacke.
Ja, wo drauf steht «I love Palestine, fuck Israel». Oder? So ein bisschen mal der erste relativ klare Satz. Dann, was auch zugenommen hat, was ich gesehen habe, sind immer mehr Plakat from the river to the sea, Palestine will be free.
Es hat auch ein Plakat gehabt, wo irgendwie drauf steht, no Islamophobia
und no Antisemitism. Schon mal drei Folgen, sehr interessant, die man da gewählt hat.
Und was am Anfang auch noch gegeben hat, und das Plakat ist im Verlauf des Tages verschwunden, war Queer for Palestine. Nein.
Doch, Queers for Palestine.
Queers for Palestine.
Das haben wir am Morgen gesehen, das ist verschwunden. Auch Klimaaktivisten, also No Climate Justice on Occupied Land. Also wenn man sich wenig, Banner...
Ja, wenig so Queer-Flaggen und so, hat es erstaunlich wenig gegeben. Es ist ja in diesen, sagen wir mal, extremen Kreisen, gibt es dann vermehrt noch der Fall. Und also dort hat sich für mich das erste Mal gezeigt, dass sie verschiedene Gruppierungen, die hier auch zusammenkommen, für das... Und wir kommen vielleicht später noch darauf zu reden, wo sich vielleicht auch nicht ganz einig sind in der Sache.
Nicht ganz einig. Und das macht eben die Stimmung so speziell. Vom ersten Eindruck von der Klassenfahrt, bis ich so ein bisschen gemerkt habe, dass sind nicht nur Studenten dabei, sondern eben Leute aus extremen Kreisen. Und das Gefühl, die ziehen so ein bisschen die Strippen. So ein bisschen die Profi-Aktivisten, die dort sind, vielleicht auch schon anderen Protesten an der Uni dabei waren, die das machen. Und wissen, wie man das macht. Das war so mein Eindruck, je länger ich dort war.
Gut, wir haben natürlich nicht nur die Sache beobachtet, sondern ich habe noch teilgenommen an einer sogenannten Plenarsitzung. Ich hatte zuerst die Hoffnung, dass es vielleicht eine Diskussionsrunde ist, wo man sich auch beteiligen kann. Dem war nicht so.
Was? Okay, was ist an dieser Plenarsitzung gelaufen?
Also, die Plenarsitzung war in der Mensa. Übrigens, die Mensa war zu. Die konnte nicht auftun. Ich glaube, das hat auch noch so ein bisschen für Unmut gesorgt bei den Mensa-Leuten, aber man hat sich darauf geeinigt. Und man hat dort eigentlich so wie ein organisatorisches Treffen gemacht. Und so ganz am Anfang hat man gesagt, man mache Zeichen abmachen und man tut eben nicht abstimmen, so wie
in einer Demokratie, in einer Demokratie.
Nein, man macht Jazz Hands. Und Jazz Hands gegen oben ist Zustimmung. So ein bisschen gegen vorne ist so Und gegen oben ist Nein. Und wenn man so die Arme vor dem Körper verkreuzt, dann ist das ein Veto. Also es geht gar nicht. Ich bin mit dem nicht einverstanden. Und dann haben sie dort verschiedene Arbeitsgruppen vorgestellt. Und es ist wirklich gegangen von der Mediengruppe, die uns natürlich interessiert hat, wo die Leute auch geschult haben für vielleicht Medienauftritte, zum Awareness-Team. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was die machen. Aber die haben scheinbar ein Konzept erarbeitet, das sie dann auch noch veröffentlichen wollen. Die haben sogenannte Awareness-Schichten, wo sie auch Leute gesucht haben noch in dieser Plenarsitzung. Und sie haben den Safer Space organisiert. Zusätzlich hat es eben einmalige Arbeitsgruppe gegeben für gewisse Slogans. Also, weil scheinbar sind da Bedenken geäußert worden zu den Slogans, die wir ja vorher genannt haben, auf diesen Banner und vor allem, wie man dazu steht und vielleicht auch, wie man das gegenüber den Medien kommuniziert. Sie haben eine juristische Gruppe. Und das heisst, sie haben wirklich so juristisches Fachpersonal im Hintergrund, wo sie Kontakt haben. Ein Anti-Rap-Number, und das ist im Fall, wenn man verhaftet werden würde, könnte man diese Nummer anrufen. Und sie haben ganz klar gesagt, man soll nicht mit der Polizei reden. Für das gibt es eine eigene Gruppe, und das ist die Police Contact Group. Und nur die mit der Polizei kommunizieren. Also ihr seht, es ist da ein ganzes Konstrukt, es gibt noch viele, viele andere Gruppen. Es geht echt mal grundsätzlich um die Organisation von diesem Protest.
Also organisiert ist der vorgekommen, oder?
Es ist mir organisiert vorgekommen, trotzdem, ich habe es vorhin gesagt, so, der Chaos-Effekt, eben viele haben sich trotzdem nicht gemeldet. Also man hat gefragt, ja, wer will jetzt ein Awareness-Team? Und dann war wirklich der Moment gewesen, so wie in der Schule, wenn der Lehrer eine Frage gestellt hat, Stille. Niemand hat sich gemeldet, niemand hat das machen. Und dann irgendwann hat auch vielleicht jemand, der schon drei andere Jobs die Hand aufgestreckt und gesagt, ja, ich mache das. Und oh, also es hat irgendwie eine Delegierte von jeder Gruppe, die auch mit der Unileitung scheinbar in Kontakt wird treten. Man hat auch Kontakt mit der Polizei gehabt. Ja, es scheint, als wäre es eine vernetzte Gruppe, aber es war ganz klar gewesen, jede Gruppe hat so wie eine Person gehabt, die Gruppe, die Gruppe geleitet hat und die Gruppe vorgestellt hat und für die geworben hat. Und das war ganz klar gewesen, dass sie für mich wie die Strippenzieher. Das sind ja die Leute, die mobilisieren, die aufklären, die aktivistisch unterwegs sind. Und ich behaupte, ich kann es nicht belegen. Aber das war eine Organisation schon dahinter. Also, man hat dort mein erstes Guess in kommunistische, der Funke, irgendetwas dort.
Ja, eben, das wirklich so Leute, die das professionell machen, ja, oder aktivistisch unterwegs sind. Und das ist das, was ich dann immer so gerne sage, die anderen Studenten, die ich jetzt als Klassenlagerstimmung jetzt beschrieben habe, sind so die useful Idiots, oder, die den Raum füllen. Aber die Strippenzieher, die sind rum.
Und vor allem, ich glaube, die noch das Gefühl haben, sie machen etwas Gutes in diesem Moment. Und ja, aber schon nur, dass eben auf die Slogans aufmerksam gemacht wurden, zeigt für mich, es hat verschiedene Strömungen, die an diesem Protest zusammenkommen. Und man ist sicher nicht ihrer Meinung. Ich finde, es ist auch bezeichnend, dass man das Queer, die Flagge, wieder fortgenommen hat. Wir haben am Rand ein Gespräch mitbekommen, wo jemand auch gesagt hat, ja, also die Klimasachen, die Banner sollte man jetzt hier nicht aufhängen. Das schreckt nur die Leute ab. Und ich denke, okay. Aber
die Einigkeit ist nicht da.
Die Einigkeit ist untereinander nicht da. Und da sind wir jetzt wieder mehr bei der Stimmung. Ich finde, das hat man nachher auch gemerkt, in dieser Plenarsitzung ist der es ist so eine angespannte Stimmung gewesen, weil man nicht genau gewusst hat, ja, was sagen sie jetzt und für was stehen sie. Und ja, sehr viel Vorsicht.
Aber eben, wir sind jetzt doch relativ lange an diesen Protest gewesen, eben du an dieser Plenarsitzung. Wie würdest du das so ein bisschen für dich zusammenfassen, so ein bisschen das Fazit?
Ein organisiertes Chaos mit klaren Strippenzieher im Hintergrund und Studenten, die vielleicht teilweise in extremistischen Gruppen tätig sind und Studenten, die sich instrumentalisieren lassen.
Ich meine, wir waren ja nicht nur da gewesen, in dem Sinn, um einfach zu schauen, was passiert, sondern wir haben gesagt, hey, wir wollen natürlich ein Interview führen, wir wollen Fragen stellen, wir wollen wissen, worum geht es, wir wollen auch kritische Fragen stellen. Und das haben wir probiert. Es hat das Mediateam gegeben, das du angesprochen hast. Und wirklich, das sind die Einzigen, die wir dürfen kontaktieren für das.
Es sind die Einzigen, die etwas gesagt hätten.
Und das haben wir genau gemacht. Ich habe dir den Vortritt gelassen, natürlich mit dem schönen Berner Dialekt. Ich habe gedacht, das hilft, aber
es hat nicht geholfen. Und ich muss sagen, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir offiziell angefragt haben für ein Interview bei dieser Mediengruppe, ist es ein bisschen gemütlich bis zu langweilig gewesen. Und ab dem Moment, finde ich, hat es gekippt.
Es hat einen Stimmungsumschwung gegeben.
Ja, und zwar haben wir angefragt, wir haben zuerst eine Zusage bekommen für das Interview. Und in dem Moment, ist auch, wo wir Nebelspalten gesagt haben, ist eine andere Person so davon gehuscht und zu einer Gruppe gelaufen. Und du hast dann gesagt, beim Weglaufen, Maria, das Interview bekommen wir nicht. Und genau so war es. Ist nachher in der Person von dieser Mediengruppe ist zu uns gekommen und hat gesagt, ja, sie haben leider keine Kapazität mehr für ein Interview.
Ich habe es wirklich gemerkt, es hat der eine Augenblick gegeben, oder? Wo wir gesagt haben, eben, wir sind zu dem Medienteam gegangen, wir würden gerne das Interview haben.
Wir haben die Karte offengelegt.
Also, wir haben die Karte offengelegt, gesagt, wir sind vom Nebelspalter. Und dann haben wir uns gesagt, ja, nachher wartet, oder? Wir haben gesagt, ja, wir warten, wir haben Zeit, das ist gut. Und dann habe ich eben gesehen, wie die eine Person reagiert hat. Und dann habe ich gewusst, forget it. Forget it, keine Chance, dass wir ein Interview bekommen. Man hat uns warten lassen. Und ich habe wirklich gemerkt, da hat sich etwas geändert.
Ja, und ich habe sogar, also auch das, vielleicht ist man auch ein bisschen paranoid in dieser Situation, aber ich habe gemeint, dass in dem Moment, oder ab dem Moment, mit die Leute anfangen anzuschauen.
Mhm.
Und du hast mir das später erzählt, wo wir sie da ins Medienzentrum gelaufen, dass du das auch so empfunden hast. Und dass ab dem Moment irgendwie, ja, habe ich böse Blicke bekommen und man war irgendwie so abweisend gewesen, mir gegenüber. Und das habe ich extrem stark wahrgenommen ab dem Moment.
Es war wirklich so gewesen, ich meine, du hast, wo man uns gesagt hat, wir haben keine Kapazität, um heute noch ein Interview zu machen. Du hast gefragt, ja, also wir sind den ganzen Tag verfügbar. Und nein, ist mir nicht die Kapazität überlastet. Ich schaue in dieser
Zeit... Was ist das auch für eine schlechte Organisation? Ja. Also dann weisst du, du hast eine Mediengruppe, die nichts anderes hat, den ganzen Tag Interviews zu geben und du hast die Kapazität nicht. Well done.
Ja, und ich habe den Medientisch angeschaut, es werden laufend Interviews gemacht. Und dann hast du gewusst, man will am Nebelspalter kein Interview geben. Das war für mich die klare Message, die dahinter war.
Und man war zu feig, das uns ins Gesicht zu sagen.
Man war zu feig, um uns das ins Gesicht zu sagen. Und du hast mir da von einem speziellen Moment erzählt in dieser Plenarsitzung, wo sie über die Medien geredet haben.
Ja, und das war für mich speziell, weil dort ist abgestimmt worden, ob, also es ist gesagt, sind Medien im Saal und ob das okay sei, dass die Notizen machen und dabei sind. Und alle haben jetzt dort zugestimmt mit ihren Jazzhands. Und darauf habe ich mir überlegt, was wäre jetzt gewesen, wenn sie beschlossen hätten, dass es nicht okay ist?
Was hättest du gemacht? Wenn du dort drin bist, als Medienvertreterin, und sie geheissen, nein.
Und mir hat mich gebeten zu gehen. Ich habe mich so etwas auf meine Rechte berufen. Ich sagte, das ist ein öffentlicher Raum, das ist nicht ein privater Anlass. Im Gegenteil, es ist sogar illegal besetzt. Mhm. Und ich habe mich geweigert zu gehen. Und hat auch das Risiko mit mir gedreht, was auch immer auf mich wäre zukommen. Ich war ganz fest überzeugt, ja, wenn sie gewusst hätten, dass sie da drinnen hocken, wäre vielleicht die Jazzhands nicht so jubelnd gewesen, wie sie in diesem Moment waren.
Ja, aber das ist schon krass, oder? Man ist wirklich... Erstens haben wir nicht den Mut gehabt, uns zu sagen, mit euch machen wir kein Interview, muss man ganz klar an dieser Stelle sagen.
Mhm.
Man hat gesagt, man hat keine Kapazität, während die Interviews laufen.
Und man hat auch ganz klar gesagt, ja, es sind hier auch Medien, die nicht ihre Anliegen vertreten oder bewusst gegen ihre Anliegen sein. Und ja, man soll ja nicht mit den Medien reden und nur auf diese Mediengruppen verweisen.
Und dann merkt man eben wirklich so, wie im Hintergrund etwas passiert ist. Oder? Da sind wir bei der Organisation von professionellen Protest. Aber für dich ist ja eine spezielle Situation. Ich meine, du bist Studentin an dieser Universität. Das besetzte Gebäude ist dein Uni-Gebäude.
Das ist meine Fakultät, ja.
Und du musst morgen wieder dort hingehen.
Ja, und bis eigentlich dort hin, wo die Stimmung so gekippt ist, hatte ich auch keine Bedenken gehabt. Ich dachte, ja super, jetzt habe ich die Mensa, die zu ist, ich kann jetzt Mittagessen, das nervt ein bisschen. Aber sonst, ja, schlaft ihr da auf dem Boden in euren Zelt, ist mir doch gleich. Und ab dem Moment, wo die Stimmung gekippt ist und wo man vor allem uns das Interview verweigert hat, muss ich sagen, ist es, ja, das war für mich befremdlich gewesen. Weil, gerade noch vor ein paar Tagen, habe ich wirklich gedacht, das ist, und ich habe es sogar noch gesagt, so, für mich ist die philosophische Fakultät ein Ort, wo wirklich jede Meinung, du kannst jede Meinung vertreten und man redet miteinander und man ist anständig miteinander, es sind alle willkommen und die Leute, also ich meine, ich habe Freunde dort, die jetzt auch aktiv bei diesem Protest dabei sind und wir haben immer einen guten Austausch gehabt. Klar, man ist vielleicht nicht best friends, aber man hat immer miteinander können reden und plötzlich habe ich einfach dort gemerkt, wie, ja, also eine so kleine Feindseligkeit herum ist und dass man nicht mit uns reden wollte, ist ja genau das Zeichen, dass man die offene Diskussion nicht will und kritische Stimmen nicht will. Und ich habe mich vielleicht im Nachhinein auch ein bisschen aufgeregt, dass ich dort in dieser Plenarsitzung nicht gesagt habe, im Fall der Nebelspalter ist auch da.
Mhm.
Einfach zum Schauen, ja, was passiert. Und das, aber um sich das vorzustellen, das sind Leute, 100 Leute um dich herum, die alle eine andere Meinung vertreten und die teilweise so vermummt sind und du nicht weißt, was sie vielleicht für ein Gewaltpotenzial haben. Ich würde es den meisten wirklich nicht zusprechen, das muss ich sagen, aber es hat Vereinzelte, wo ich mir nicht sicher bin. Und das ist für mich, ja, ich habe mich dort, an dieser Uni, wo ich seit, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, 12 Jahre studiere, und wo ich mich eigentlich immer wohlgefühlt habe, und ein Teil vor allem, ich habe mich immer als Teil von dieser philosophischen Fakultät gefühlt. Auch wenn man nicht immer damit einverstanden ist, was teilweise vertreten wird an der Uni. Aber ich habe mich immer zugehörig gefühlt und plötzlich war ich ein Fremdkörper an meiner eigenen Fakultät.
Und weißt du, ich meine, sorry, sogar ich habe das gesehen.
Mhm.
Sogar ich habe das gesehen, als ich zum ersten Mal an der Uni bin. Ich habe gesehen, du hast, und für das bewundere ich dich auch mega, du bist ein unglaublich offener Mensch und du hast eine unglaublich offene Art und du kannst so gut auf Leute zugehen.
Ich würde behaupten, ich bin auch freundlich.
Du bist unglaublich freundlich. Du bist unglaublich freundlich und du hast wirklich gefragt, hey, ja, also wir haben Zeit, wir können noch mit euch reden und ich schaue um und ich merke, eben, sind wir wieder am Punkt, im Hintergrund ist irgendetwas passiert, in dem Moment, wo wir gesagt haben, Nebelspalter, und plötzlich, wie die vermummt haben, geredet. Plötzlich sehe ich, wie eine Gruppe von denen dich und mich anstarrt. Ich habe gemerkt, wie geredet worden ist. Ich habe gemerkt, dass es unangenehm ist, dass du und ich da sind. Obwohl ich mit 1,55 Meter und Maria, wie sympathisch sie auch immer ist, die kleinste Bedrohung wahrscheinlich sind, die man von außen warnen kann.
Und das Interessante ist ja, dass ich, also ich meine, das ist ja öffentlich, es ist ja kein Geheimnis, dass ich beim Nebelspalter arbeite und ich weiss noch, als ich beim Nebi arbeite, ist das eine Zeit lang, habe ich Bedenken gehabt, wenn ich das dann irgendwie mal der Uni sage, dass sie irgendwie gecancelt werden oder weiss doch nicht. Und das war nie ein Problem. Die Leute haben genau gewusst, woher sie kommen, für wen sie arbeiten, wo sie politisch da. Es war nie ein Problem gewesen. Man hat vielleicht Kritik geäussert, aber man hätte ja miteinander können reden. Und jetzt zuerst mal nicht mehr, ja.
Nicht mehr möglich gewesen. Und ich muss wirklich sagen, wir sind hier in das Medienzentrum hineingelaufen.
Wir hatten wirklich schlechte Laune.
Schlechte Laune und es war mir nicht wohl gewesen heute. Es war mir heute nicht wohl gewesen.
Sie beanspruchen jetzt eigentlich die Besetzungsmacht an der Uni und machen, dass sich gewisse Leute unwohl fühlen. Und jetzt ganz hart ausgedrückt, sie kolonialisieren die Uni.
Ja.
Mit ihren exklusiven, erhobenen Ansichten.
Die sie nicht diskutieren
wollen. Und sie schließen jetzt die Andersdenkenden aus. Also,
es ist genau das passiert.
Es ist heute für mich genau das passiert. Mit dir reden wir nicht. Und eigentlich die Werte von, ja, wir sind für alle und alle Menschen sollen frei sein. Aber wenn du nicht so denkst wie sie, ja, dann sollst du nicht frei sein.
Dann, dann redet sie nicht mit dir. Und ja. Wir sind ja Journalistinnen und wir machen unseren Job wirklich mit grosser Überzeugung. Und wir sind heute dort angegangen, um mit den Leuten zu reden, was nicht möglich war. Aber wir haben beim Verein der jüdischen Studenten Schweiz nachfragen, wie sie und ihre Mitglieder dann diesen Protest gegenüberstehen. Und wir wollen mal reinhören. Und zwar haben wir dürfen mit dem Benjamin Unger reden. Er ist Pressesprecher von dieser Organisation. Wie das für ihn bei der Uni ist.
Wir als Sujets kritisieren die Demonstrationen aufs Schärfste. Es wird zu Gewalt aufgerufen, zu Boykott und völlig einseitige Forderungen gemacht. Und viele von diesen Forderungen und Aussagen sind antisemitisch. Und wir wollen, dass die Universitäten ein sicherer Ort für alle Studierenden sind, auch für die jüdischen Studierenden. Und verlangen, dass die Universitäten für Sicherheit und Ordnung sorgt, sodass wir alle wieder lernen können und studieren können.
Maria, ich meine, du und ich, wir haben uns beide heute nicht wohl gefühlt und es war ein unangenehmes Gefühl auf dem Campus und wir haben nachgefragt, wie ist denn die Situation für die jüdischen Studenten allgemein in der Schweiz an den Universitäten, und der Benjamin Unger hat uns dazu das gesagt.
durch meine Position habe ich mit jüdischen Studierenden in der ganzen Schweiz geredet. Und nein, von der Romandie bis in die Deutschschweiz fühlen wir uns nicht mehr so sicher. Die Gewalt nimmt extrem zu in ganz Europa. Wir vergessen auch nicht, dass vor wenigen Wochen ist ein orthodoxer Zürcher abgestochen worden, nur weil er jüdisch ist, von einem 15-jährigen Bub. Also das ist schon verstörend. Und viele jüdische Studierende zeigen auch nicht mehr, dass sie jüdisch sind. Auch ich will es nicht zeigen, einfach weil ich gar keine Probleme erst bekommen.
Es war lustigerweise einer der ersten Gedanken, den ich hatte und also die Flagge gesehen habe. Und gesehen, dass die Uni doppelt besetzt ist, war der Gedanke, ja, wie fühlen sich Leute, die eben zum Beispiel jüdisch sind. Und ich habe sie so gerne gefragt, wie sie damit würden umgehen würden, wenn eine Person zu ihnen würde kommen und sagen, hey, ich fühle mich hier nicht mehr wohl. Weil ihnen ist es ein Awareness-Team. Ihnen muss es unglaublich wichtig sein, wie sich die Leute fühlen und ob sie sich sicher fühlen oder nicht und ob, ja, ob die Bedenken ernst genommen würden und was man dagegen würde machen.
Ja, was man dagegen würde machen und dann, ich meine, es ist eine Geschichte, die sich über den ganzen Nachmittag oder den ganzen Tag sich entwickelt hat, oder? Müssen wir wirklich sagen. Und was ist passiert? Ja, interessantes Wort am späteren Nachmittag hat die Leitung der Uni Bern eine Medienmitteilung dazu herausgegeben, zu dieser Besetzung. Und ja, was haben sie gesagt? Zuerst mal, ich war überrascht, wie scharf die Medienmitteilung formuliert war. Mit dem habe ich nicht gerechnet.
Mit dem habe ich auch nicht gerechnet.
Sie haben nämlich gesagt, sie akzeptieren die Besetzung nicht. Sie tolerieren auch keine Einschüchterungen oder keine Einschränkungen von der Wissenschaftsfreiheit. Sie haben auch ganz klar festgestellt, dass es zu antisemitischen Parolen gekommen ist und dass sich Universitätsangehörige, die haben sich aus Sorge müssen umplatzieren, also in ihren Arbeitsplatz verlegt, dass auch Studierende sich unwohl gefühlt haben. Das haben wir ganz klar festgehalten in dieser Medienmitteilung. Und der Rektor, der Christian Leumann, er hat gesagt, man lasse sich nicht erpressen und man würde jetzt fordern, dass Besitzer die Räumlichkeiten wieder freigeben.
Und, also, wir haben das leider verpasst, aber er hat auch gesagt, dass er das Gespräch wird suchen, direkt mit den Protestierenden. Und das Gespräch hat jetzt stattgefunden, offenbar nicht sehr, ist es nicht sehr fruchtbar gewesen.
Nein.
Weil, also laut dem Instagram von diesen Protesten ist, was hat man gesagt, dass es, man will ihnen nicht zuhören.
Man will ihnen nicht zuhören.
Aber der Unirektor kommt dort her und redet mit ihnen. Aber man will mit ihnen nicht zuhören.
Genau, also, man hat wirklich auch in einer Medienmitteilung ganz klar geschrieben, eben der Christian Leumann gehe ich persönlich vorbei und suche das Gespräch und würde das ganz klar feststellen. Das, was mich so am Ende schockiert hat, wenn man auch die Medienmitteilung gelesen hat, und das ist mir erst nachher aufgefallen, man hat von den Demonstranten aus, von der Seite von ihnen gesagt, ja, Besetzung, die bleibe friedvoll, als Protest, ein friedvoller Protest, solange man keine Repression anwende. Und da hat man von der Uni Bern ganz klar gesagt, da lässt man sich nicht bedrohen, da lässt man sich nicht erpressen, man toleriere die Besetzung nicht. Die Frage ist jetzt, oder stand jetzt, wo wir das aufnehmen, ist die Uni immer noch besetzt?
Und sie haben auch keine Meldung bekommen von der Polizei, dass sie die Uni Doppler räumen müssen.
Jetzt ist wirklich die Frage, was wird in den nächsten Stunden passieren?
Wir haben jetzt 18.47 Uhr. Und das kann wirklich von Minute zu Minute ändern. Das wird wahrscheinlich schon bis morgen Morgen, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, eine neue Situation sein. Wir haben auch probiert, noch mit der Polizei Kontakt aufzunehmen, aber das war leider nicht möglich gewesen. Es bleibt nichts anderes, als abzuwarten. Und ich muss sagen, als ich den Bericht, also die Medienmitteilung gelesen habe, habe ich plötzlich gemerkt, dass ich ein bisschen erleichtert bin.
So ist mir genau gegangen.
Und für mich, wo morgen wirklich an die Uni muss und Vorlesung hat, und ich habe mich echt nicht gefreut, an die Uni zu gehen, weil jetzt ist ja auch klar, wer ich bin. Also ich habe mich ja auch exponiert und das wäre mir nicht wohl gewesen. Nicht, dass ich wirklich Bedenken habe, dass mir irgendetwas passieren würde. Abgesehen davon kann ich mich auch wehren, ich boxe schliesslich. Nein, das ist für mich klar gewesen, dort fühle ich mich so in dieser Konstellation nicht wohl. Und bin froh, dass die Unileitung so klar kommuniziert hat und hoffe, ja, dass sie das dann auch beibehalten und wir schauen, ob das jetzt noch ein friedlicher Protest bleibt oder ob es noch zu gewalttätigen
Szenen kommt. Es gibt abschliessend, es gibt 3 Möglichkeiten. Entweder räumt man das Areal freiwillig als Demonstrant heute Abend und sagt, gut, man hat das gesagt, man toleriert es nicht mehr, wir müssen jetzt gehen. Es gibt die Möglichkeit, die wir von dem Instagram-Kanal kennen, dass wir bereit sind, Gewalt anzuwenden, wenn die Repression kommt, also wenn die Polizei kommt. Oder es gibt sogar die Möglichkeit, dass es gar nicht so extrem wird, wie an der ETH die Polizei kommt, die Leute abführt und das Gebäude morgen wieder ein normales Unigebäude ist und du ganz normal kannst in die Vorlesung gehen.
Wir werden es sehen. Und das war es mit einer, ja, man kann schon fast sagen, einer Spezialfolge über das Thema. Schreibt uns doch, schreiben, was ihr zu diesen Protesten denkt. Ihr könnt es uns entweder in die Kommentare schreiben auf nebelspalter.ch oder uns auch persönlich auf Instagram per Direct Message. Gut, wir hören uns nächste Woche wieder. Schreibt uns all euren Freunden weiterempfehlen und hoch bewerten. Bis gleich.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Maria Rahel Gano und der Camilote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.